wie, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, man muss sich doch manchmal regelrecht daran erinnern, oder? Mensch, ich bin gut gemacht, oder? Oder dann läufst du permanent durch die Gegend und sagst, ich bin's. Also ich bin echt der Bringer oder die Bringerin, ja? Also ich hab's richtig drauf, ja? So, ihr Lieben, manchmal wünschte ich mir in unseren Kreisen ein bisschen mehr von diesem, hey, Gott hat mich geschaffen, ich weiß, wer ich bin, als dieses, ich bin eigentlich so ein kleines Licht und ich habe eigentlich nichts zu sagen und ihr habt wahrscheinlich alle kein Problem damit, ja? Aber manchmal bräuchten wir doch dieses ein Stück weit Rückgrat und sagen, hey, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Gott hat mich wunderbar gemacht. Gott hat dich wunderbar gemacht. Glaubst du das? So wie letzten Sonntag, ja? Begeisterung in unseren Augen. Ich merke, es sind Themen, da müssen wir ran, da brauchen wir eine Offenbarung. Ich glaube, hier sitzen einige heute. Du brauchst eine Offenbarung darüber, wer du eigentlich bist in Gottes Augen. Du schaust dich an und denkst, du bist so schlecht. Du vergleichst dich und denkst, ich bin nicht schlau genug, ich bin hier nicht und das nicht und dies nicht und jenes nicht. Boah, das ist ein Lebensmotto, das ist, also ich weiß, wovon ich spreche. Ich hab viele Jahre unter diesem Joch ein Stück weit gelebt. Immer mich vergleichen mit anderen und so. Und wenn man nicht aufpasst, dann rutscht man relativ schnell wieder da rein. So. Aber Gott hat dich und mich wunderbar gemacht. Und das ist jetzt quasi der Einstieg in das Thema, was ich gleich mit uns behandeln möchte. Und unser Jahresthema ist ja geisterfüllt leben. Geisterfüllt leben heißt, dass Gott mit seinem Geist, mit seinen Werten, mit seiner Identität alles durchdringt in unserem Leben. Und bevor ich nach Afrika geflogen bin vor ein paar Wochen, haben wir ja uns mit dem Epheserbrief beschäftigt. Und wir werden jetzt weitergehen in dem Epheserbrief. Er ist noch nicht vorbei, ja. Also, und wir haben so Themen behandelt wie, so ein kleiner Rückblick, dass wir vollkommen gesegnet sind. Dass du vollkommen gesegnet bist, dass Gott eine ganze Fülle für dich hat an Segnungen und Verheißungen. Von innen heraus verändert werden, darüber haben wir uns beschäftigt. Dass wir Veränderung brauchen und dass Veränderung geschieht von innen heraus, nicht von außen. Wenn man kann mir noch so viel sagen, ja, dass ich ab einer gewissen Uhrzeit abends nichts mehr essen soll. Das kann man mir noch so viel sagen, ja. Ich werde mich nie ändern und ich werde immer, auch um 8, um 9, um 10, 11, um 12 Uhr, es spielt keine Rolle. Ich könnte mir immer noch eine Torte reinschieben oder was weiß ich, ja, oder hier noch einen Riegel und da noch eine Schokolade und was weiß ich. Ja, kennst du das? So, habt ihr wahrscheinlich keine Probleme so. Wahrscheinlich bei euch ab 18, 19 Uhr vorbei, ja, nichts mehr. So. Aber man merkt es, wenn man so einen Lebensstil führt, ja, über eine gewisse Zeit, dann entwickeln so das, was man reinschiebt, ja, so, es bleibt irgendwie hängen, ja, so an gewissen Stellen. So, das heißt, erst wenn es in mir Klick macht, das ist eigentlich nicht gut für mich, dann werde ich mich erst ändern, ja. Also man kann mir da noch so viel erzählen, von innen heraus verändert werden. Worüber haben wir noch gesprochen? Wir haben darüber geredet, dass Gott Dinge vorbereitet hat für dich und für mich, Werke vorbereitet hat, Dinge, die wir anpacken dürfen, die wir angehen dürfen, wunderbare Dinge. Alles hat Gott vorbereitet für dich und für mich. Wir sprachen darüber, dass es keine Trennung mehr gibt. Zwischen Juden und Heiden in dem Text, aber runtergebrochen für uns, dass es unter uns diese Trennung nicht mehr gibt. Das heißt, wenn wir Kinder Gottes sind, dann gehören wir zu einer Familie. Und wir sprachen darüber, dass Gott einen Plan hat für unser Leben und dass wir Gottes Liebe in allen Dimensionen erfassen können. Und das letzte Thema im Epheserbrief, wir sprachen über das Thema Einheit. Also Einheit, dass wir Einheit meint nicht, dass wir alle gleich sein müssen. Einheit meint, dass wir von unserem Herz her verbunden sind miteinander und sagen, auch wenn ich das nicht so sehe, aber ich gehe auch ein Stück weit Weg mit dir, weil ich mit dir einfach eine Herzensverbindung habe. Auch in den besten Familien ist man nicht immer einer Meinung und man sieht nicht immer alles gleich. aber man kann trotzdem in Einheit weitergehen, oder? Man kann trotzdem in Einheit vorangehen und das Leben gestalten und leben. Nun, wir schauen uns jetzt den Text an, worum es geht. Und heute soll es um den fünffältigen Dienst gehen. Und da sehen wir in Epheser 4, 7 bis 16. Und was der fünffältige Dienst ist, das schauen wir uns heute an. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Das ist übrigens Paulus schreibt hier davon, wie Jesus vom Himmel runtergekommen ist auf die Erde. Und er beschreibt es, dass er in die Tiefen gegangen ist, dass er tot war, dass er drei Tage tot war und nach drei Tagen auferstanden ist. Also in die tiefsten Tiefen der Erde ist er. Er war tot, ja, und nach drei Tagen ist er auferstanden. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen. Also er ist auferstanden bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat, und darum soll es heute gehen. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Amen. Hier ist von dem fünffältigen Dienst die Rede. Und Paulus spricht über den Apostel am Anfang. Und wir werden uns heute so ein bisschen mit diesem fünffältigen Dienst beschäftigen. Der Apostel. Apostel heißt nicht so viel, also ich meine, ist jetzt nicht irgendwie so ein komischer Begriff. Apostel heißt einfach Gesandter. Paulus zum Beispiel sah sich als Apostel, er war der Gesandte, er war jemand, der eine Botschaft hatte, der etwas, was er im Herzen empfangen hat, etwas, wo er sagt, hier, das ist jetzt eine Botschaft, ein Auftrag, und das nehme ich jetzt und das bringe ich jetzt zu den Menschen und bringe das ins Leben. Er spricht auch von den Propheten. Wir werden uns anschauen, was genau das ist. Es geht um Evangelisten, es geht um Hirten und es geht um die Lehrer. Und ich möchte wieder ein Zitat bringen, was ich letzte Woche von Bill Heibels vorgelesen habe. Bill Heibels, vielleicht kennt ihn jemand nicht, ein Pastor aus Amerika, ein Leiter, ein Pastor, der einen enormen Einfluss hat auf die ganze christliche Welt eigentlich. Und er hat Folgendes gesagt in einem seiner Bücher. Das habe ich letzte Woche schon vorgelesen. Es gibt nichts, was mit ihr zu vergleichen ist. Vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Ihre Kraft ist atemberaubend. Ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind, und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigen, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rand dieser Welt stehen. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, sie hat doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Von wem spricht er hier? Von der Gemeinde. Bill Hybels spricht von der Gemeinde. Aber er bringt einen ganz entscheidenden Satz. All das, was er spricht, was er erzählt, was er aufzählt, kann nur in Erfüllung gehen, wenn eine Sache stimmt. Und zwar, er schreibt hier, Voraussetzung ist, dass die Gemeinde richtig funktioniert. Sie muss richtig funktionieren. Dann kann das all das passieren, was er hier aufzählt. Und wenn wir jetzt uns den fünffältigen Dienst anschauen, dann werden wir sehen gleich, warum das so wichtig ist, dieser fünffältige Dienst, und warum diese Apostel, Lehrer, Evangelisten, Hirten und Propheten, warum die so wichtig sind, dass eine Gemeinde überhaupt richtig funktionieren kann. Und jetzt ist es so in unserem Glauben, wer ist unser größtes Vorbild? Jesus, immer richtig, ja? Jesus immer richtig. Das haben wir schon in der Kinderstunde früh gelernt. Wenn man dich was fragt, Jesus, ja, perfekt. Okay, also Jesus ist unser größtes Vorbild. Und wir sehen bei Jesus, dass er auch in diesen Dingen im Grunde genommen etwas vorgemacht hat, etwas vorgelebt hat. Und zwar, wenn wir uns, wenn wir darüber nachdenken, wer war der größte Lehrer, jetzt auch, wenn wir Jesus sehen, auch sein Leben, die damalige Welt, den Glauben, da waren die Pharisäer, die haben studiert und die haben wirklich ihr ganzes Leben investiert in die Lehre, in die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und so weiter. Und dann kommt plötzlich Jesus auf die Bildfläche. So ein erstmal total Unbekannter, ja. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Leute, die ihr ganzes Leben die Schriften studiert haben. Aber dann kommt plötzlich Jesus, ding, 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 ja. Und er fängt plötzlich an zu reden und zu erzählen. Er fängt plötzlich an zu predigen. Und dann heißt es über ihn, und das sagen die Pharisäer, noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann. Was ist hier denn auf einmal los? Noch nie hat jemand so gelehrt wie er. Oder in Matthäus 7, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Noch nie hat jemand so gelehrt wie Jesus. Alle waren außer sich, alle waren, Moment mal, was ist hier los? Irgendwas ist hier anders, ja? Er benutzt zwar ähnliche Begriffe, er spricht zwar auch über Gott, aber er bringt uns irgendwie Gott auf eine Art und Weise nah, das haben wir noch nie gehört. Was ist hier los? Die Jünger waren außer Rand und Band. Die Jünger kamen zu ihm und sagen, Jesus, du musst uns mal erklären, was du hier lehrst. Wir checken gar nichts. Das ist so komplex, das ist so krass, irgendwie verstehen das gar nicht. Und Jesus nimmt sie und lehrt wieder, bringt und erklärt ihnen die Dinge und sagt zu ihnen, ihr seid diejenigen, euch ist es aufgetan, ja. Und er lehrt und tausende Menschen kommen und versammeln sich und hören zu, was Jesus sagt. Ist es nicht faszinierend? Ein Mann, der ungefähr nur drei Jahre quasi richtig auf öffentlich gedient hat. Und in diesen 3 Jahren, ich habe keine Ahnung, wann es anfing mit diesen Massen, aber in diesen 3 Jahren tausende Menschen kamen, um ihm zuzuhören. Also musst du mir erstmal erklären, wie du das schaffst, wie das jemand schafft. Innerhalb von kürzester Zeit, und das ist wirklich alles nachgewiesen, belegt, wie tausende Menschen plötzlich sich um einen versammeln und ihr ganzes Leben danach ausrichten oder zumindest immer wieder Leute, ja, was dieserjenige sagt. Alles wurde verändert, sodass die Menschen ihn sogar umbringen wollten dafür. Was? Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Also von ihm ging etwas aus. Er war der Meister der Lehre, ja. Er hat wirklich gelehrt wie kein anderer. Oder wenn wir uns anschauen, Jesus der Prophet, in Matthäus 7 steht hier, viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Hier vergleicht der Hebräerschreiber Jesus mit den alttestamentlichen Propheten. Mit Propheten, die wirklich etwas zu sagen hatten, die in dem Glauben wirklich Bedeutung hatten. Also Elia, Mose, und wie sie alle hießen. Das waren nicht irgendwelche, das waren die, das, was die gesagt, darauf wurde Glaube aufgebaut, ja. Und dann, Jesus steht irgendwie immer mal so eben über diesen Leuten. Oder Hebräer 3, Vers 3. Jesus verdient viel größere Ehre als Moses. Wer war Moses? Moses hat das Volk Israel herausgeführt aus Ägypten, oder? Aber Moses war auch ein Prophet. Er hat vorausgeblickt, vorausgelebt, im Grunde genommen durch sein ganzes Leben demonstriert prophetisch, was eines Tages kommen wird. So wie Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, so ist auch Jesus gekommen auf diese Erde und hat Menschen herausgeführt aus der Knechtschaft der Sünde und sie befreit, oder? Und der Hebräerschreiber sagt, Jesus ist größer als Moses. Und Moses war keine kleine Nummer. Moses war der Prophet. Ja? Aber Jesus hat größere Ehre, verdient größere Ehre als Moses. Und dann sehen wir in Markus 9, Vers 7, da kam eine Wolke und warf ihren Schatten über sie und eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, auf ihn sollt ihr hören. Nun, in dieser Situation, wer war dort? Moses und Elia. Moses und Elia, die waren dort, ja, nachzulesen. Und Gott, der Vater, sagt, nicht auf die sollt ihr hören, auf Jesus, auf ihn. Jesus wird hier mit einem Prophet, Jesus ist der Prophet, oder Apostel, in Hebräer 3, Vers 1 steht, seht auf ihn, den wahren Apostel und Hohenpriester, zu dem wir uns alle bekennen. Oder in Epheser 2, Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Und dann lesen wir was über Hirten. Jesus selber sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus ist der allerbeste Hirte, der allerbeste Pastor. Also wenn du einen perfekten Pastor suchst, dann wirst du ihn in ihm finden. Niemals in mir, in keinem anderen, ja. Also, er ist der beste Hirte. Er ist der weiß, was du brauchst, wie es dir geht. Und dann das Letzte, der Evangelist. Und da ist einfach vom, was Jesus getan hat. Jesus ging nicht von Land zu Land, um zu missionieren und zu evangelisieren. Jesus hat den weitesten Weg auf sich genommen. Wisst ihr welchen? Vom Himmel auf die Erde. Das war der weiteste Weg. Ja? Er ist auch runtergekommen auf die Welt, um zu missionieren, um zu sprechen vom Reich Gottes. Nun, Jesus schenkt diese Gaben, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Und jetzt wollen wir uns mal diese Gaben mal ein bisschen genauer anschauen. Was sind denn diese Gaben und was machen die eigentlich so? Was sind so Kennzeichen von diesen jeweiligen Gaben? Und in einem Buch von Stefan Vatter, der hat ein Buch über die Gabe des Apostels geschrieben, aber er hat auch über die anderen Dinge auch geschrieben. Und er vergleicht den fünffältigen Dienst mit einer Rudermannschaft. Also, wir haben jetzt das Bild einer Rudermannschaft. Und er sagt, der Apostel, kann man hier nicht so gut sehen jetzt, der Apostel setzt sinnvoll den Kurs der Mannschaft um. Das ist die Eigenschaft eines Apostels. Das ist derjenige, der sagt, okay, der so ein bisschen strategisch vorgeht, der sagt, okay, wir stehen hier, wenn wir dorthin kommen möchten, dann müssen wir jetzt dies und das, folgen diese Schritte tun und machen, und wir müssen noch dies berücksichtigen. Und es wäre gut, auch sich mit anderen irgendwie auch zu vernetzen, weil alleine lässt sich manchmal schwer gehen, aber gemeinsam, da schaffen wir es. Ja? Und der vernetzt so ein bisschen die Leute, der ist so offen, ein Apostel ist offen für andere, auch offen für andere Meinungen, hört sich Dinge an. Und was ich jetzt so sage, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen deine Lausche öffnen und sagen, okay, wo findest du dich wieder? Findest du dich in dem Apostel ein Stück weit wieder? Wir werden nämlich sehen, warum das wichtig ist, warum das nicht nur irgendwelchen großen Leuten zugesprochen wird, sondern warum es wichtig ist für uns alle. Der Prophet, hier ist so, seht ihr so eine Antenne, ja? Der Prophet ist derjenige, das ist der Vergleich, der ist derjenige, der die Antenne zu Gott so beibehält. Also er sagt, okay, wir müssen mit Gott irgendwie connected sein. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt, jemand kommt zu dir und dann so, ich habe den Eindruck, so, die einfach etwas sagen, ich habe den Eindruck von Gott, ja, und du merkst einfach, hoppla, okay, der hat eventuell jetzt eine Antenne, irgendwie eine Verbindung zu Gott, und der hört jetzt einfach Dinge, und der möchte jetzt einfach mich ermutigen, ja. So, der Prophet ist derjenige, der die Antenne zu Gott, die Verbindung zu Gott aufrechterhält. Der Evangelist, das ist derjenige, der Evangelist richtet den Blick der Besatzung auf die Verlorenen des Meeres. Also um in dem Bild zu bleiben, der Evangelist sitzt im Boot und hält Ausschau. So, wo geht gerade jemand unter hier? Schreit jemand um Hilfe? So wie das Kind gerade? Ja. So, da müssen wir hin. Da müssen wir ganz schnell hin. Ja. Und der Hirte, da habe ich mal dieses Pflaster genommen. Der Hirte achtet darauf, dass die Besatzung miteinander zurechtkommt. Also der Hirte kommt und sagt, oi, ja, wo tut's denn weh, mein Schäfchen? Ja, komm, lass dich mal umarmen. Ja, was brauchst du? Ja, hier ein Pflaster, dort ein Pflaster. Jetzt übertrieben, ja. Aber der kümmert sich. Der kümmert sich um seine Besatzung, um seine Leute, und er erklärt auch manchmal, okay, das ist so, dass die Verletzung ist, ja, ist da, aber du, es braucht hier an der Stelle kein Pflaster von mir. Ja, da braucht es vielleicht etwas anderes. Kennt ihr vielleicht so, unser Großer hatte so eine Phase, wenn er sich wehgetan hat, dann war nicht schlimm, wenn er hingefallen ist. Karma, das hat sogar geblutet. Ja, ist okay, weiter. Dann hat er eine Phase, Karma, hat er sich nur ein ganz kleines bisschen, du hast die Wunde nicht gesehen. Pflaster. Ich brauche ein Pflaster, Papa. Und wenn du ihm ein Pflaster nicht gegeben hast, dann wurde diese Wunde wahrscheinlich gefühlt noch größer für ihn. Ja, der Wunsch, das Bedürfnis nach einem Pflaster, aber man musste ihm dann erklären, okay, du brauchst ja eigentlich kein Pflaster. Es reicht dir einfach draufpusten oder so. Also der Hirte kümmert sich um seine Leute. Und ja, und klebte Pflaster drauf. Der Lehrer, ich habe jetzt mal da Kreide, der Lehrer schaut im Wort Gottes, ob der Kurs auch stimmt. Sind wir noch auf Kurs? Sind wir richtig? Nun, jetzt kannst du dich mal fragen, wo du ungefähr hingehörst. Bist du derjenige, der sagt, okay, ich bin so eher der Apostel, ich habe so dieses Strategische, ich habe so gern den Überblick und ich vernetze mich gerne mit Leuten, ich bringe gerne Dinge mal durch und denk mal Dinge durch. Bist du eher der Prophet, der oder prophetisch, der sagt, hey, ich höre Gott einfach liebend gern zu und ich bringe einfach Eindrücke an den Mann oder an die Frau. Oder der Evangelist, du sagst, ich muss unbedingt jeden Tag mindestens einmal mit jemandem über meinen Glauben gesprochen haben. So, Amen. Friedrich ist so ein Evangelist, ne? So, oder ein Hirte, der gerne so immer so eine übertragen so eine Packung Pflaster bei sich hat, ja? Und wenn es jemandem nicht schlecht geht, ach komm her, so hier ist ein Pflaster und da und da. Und die Leute gehen weg, voll gepackt mit Pflastern. Hey, manchmal brauchen wir das. Manchmal brauchen wir es, so dass wir wirklich dieses eingebettet so und sagen, hey, hier kümmert sich jemand um mich. Hier braucht mich jemand. Und das ist sehr, sehr wichtig. Jede Gabe ist enorm wichtig. Oder bist du eher so der Lehrertyp, der sagt, also in meiner Bibel steht was anderes. Ja, also da steht das und das und jenes. Und dann kommt ein anderer Lehrer und sagt, aber in meiner Bibel steht auch was anderes. Ja, dann fragt man sich, welche Bibel wir lesen. Ja, so. Und da entscheidend bei diesen ganzen Dingen ist das Herz. So. Aber was ist die Aufgabe von diesem fünffältigen Dienst? Das ist ja nicht einfach so, steht ja nicht einfach so da. Was ist die Aufgabe davon? Und das sehen wir in unserem Text. Genau, in Epheser 4, Vers 12 in unserem Text heißt es, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Hier ist etwas von Aufbauen die Rede. Dinge müssen aufgebaut werden. Ich hatte am Anfang den Psalm 139 vorgelesen. Der so gut klang, ne? So wie Gott dich gemacht hat, schon im Mutterleib und so weiter, hat alles in dich hineingelegt. Nur wie kommt das alles an die, ans Licht, an die Oberfläche? Es ist ja alles da. Du bist ein wunderbarer Mensch. Gott hat dich wunderbar gemacht. Als Mann und als Frau, als Kind, wer auch immer. Gott hat dich wunderbar gemacht. Aber wie kommt das nun in Existenz? Werden wir das alleine schaffen? Wohl eher nicht. Wir brauchen andere Menschen, wir brauchen Leute, die in unser Leben reinsprechen, die uns fördern. Als ich anfing mit Klavierspielen, da war ich ungefähr 10. Und ich habe dann ungefähr 1,5 Jahre einen Klavierlehrer gehabt. Und der hat mich dann, hat mir gute Grundlagen beigebracht. Und nach etwa 1,5 Jahren sagte er, so, wir sind jetzt an einem Punkt, ich kann dir nichts mehr beibringen, aber ich habe einen Lehrer, mein Lehrer, der könnte dich jetzt weiterführen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich dachte, er kann alles. Ja, desillusioniert so ein bisschen, ja, mein Lehrer kann nicht alles. Ich meine, mit 10, 11 und halb, dann denkst du noch, ja, so, deine Lehrer können alle alles. Okay, dann hast du gemerkt, okay, es war super und dann bin ich zu dem anderen. Und dann habe ich gemerkt, mein alter Lehrer konnte wirklich nicht alles. Und dann habe ich gedacht, der kann aber alles, ja. Irgendwann habe ich gemerkt, der kann auch nicht alles. So, und dann habe ich gemerkt, so, eine gewisse Zeit begleitet dich der eine, dann kommt die nächste Zeit, dann begleitet dich der andere. Und Coaching, Mentoring, Zurüstung habe ich erlebt auch dadurch. Ich wurde aufgebaut durch unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten. Es fand ein Aufbau statt. Ja, und das Ganze kannst du in alle Lebensbereiche hineinbringen. So. Und auch genauso hier, Gott hat Dinge in uns reingelegt. Und diese Dinge müssen aufgebaut werden. Aber diese Dinge werden sehr schwer haben, wenn wir alleine mit uns und völlig isoliert einfach unser Ding machen. Sondern wir brauchen andere. Wir brauchen Menschen, die in unser Leben kommen. Wir brauchen Menschen, die in unser Leben reinsprechen. Das ist wie in einer normalen Familie auch. Wenn Kinder auf die Welt kommen, was brauchen sie? Die Eltern, die sie an die Hand nehmen, die sie aufbauen, die sie unterstützen, die sie fördern, die ihnen auch mal Grenzen aufzeigen und so weiter. Nun, welches Ziel verfolgt Paulus und verfolgt Gott damit, mit diesem fünffältigen Dienst? Also, das Ziel ist es, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Nun möchte ich dir mal eine Frage stellen. Wenn du jetzt so eine Skala hast von 1 bis 10, 10 ist Jesus, 1 bis 0 bist, ja, weiß ich nicht, ja. Ich sag nicht du. Hier spricht Paulus von einer Reife. Reife in Christus, deren Maßstab Christus ist, ja. Das steht da. Nun, auf welcher Stufe befindest du dich? Auf Stufe 9? Oder auf 10? Oder auf 1? Oder auf 5? Oder auf 4? Oder auf 8? Nun, es ist so, dass wir hier sagt, Paulus sagt uns, dass wir in unserem Reifeprozess eine stetige, eine permanente Veränderung brauchen. Und der Maßstab, auch das Ziel, das, an dem wir uns messen können, dürfen, sollen, müssen, Jesus ist. Nun, wo stehen wir da? Wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, wir sehen, wie Jesus mit Konflikten umgeht, wir sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht, wir sehen, wie Jesus in seiner Beziehung zu Gott lebt, wie er auf seine Jünger eingeht, wie er mit Ruhm umgeht, wie er mit Anerkennung umgeht. Tausende Menschen kommen zu ihm, meine Güte, und der zeigt keine Allüren von Stolz oder so, ja. Also stattdessen sucht er immer wieder den kleinen Kreis und so, hier erkläre ich euch jetzt nochmal ein bisschen tiefer hängt es nicht an die große Glocke. So, hier wird einiges von seinem Charakter auch deutlich. Wo stehst du da? Wo stehen wir da? Der Vers hier sagt, dass es darum geht, dass wir alle zusammen wachsen. Nicht Einzelne, sondern alle. Nicht du alleine, isoliert, sondern alle. Alle sollen zusammen wachsen. Das Ziel von Gemeinde ist, dass alle zu Christus hinwachsen. Nicht einzeln und isoliert. Ich betone das, weil es wichtig ist. Nicht alleine. Denn Paulus schreibt hier an eine Gemeinde. Er schreibt nicht in erster Linie an die universelle, allgemeine, auf der ganzen Welt, Erde, Gemeinde und hier und da. Er schreibt an die Epheser und er sagt, ihr als Gemeinde, ihr müsst, oder ihr sollt, ihr dürft, ihr könnt, im Glauben gemeinsam wachsen, an Reife zunehmen, hin zu Christus, der euer Maßstab ist. Nun, es gibt leider sehr viele, und es werden immer mehr Menschen, die sagen, oder Christen, die sagen, mir reicht's, wenn ich ab und zu mal den Fernseher einschalte, mal eine Predigt von irgendeinem Prediger mir anschaue, und dieses alles andere brauche ich nicht. Nun, das Problem ist, hier findet isoliertes Christsein-Leben statt. Völlig isoliert, völlig abgekapselt. Ich habe hier einen Impuls, hier und da. Paulus schreibt aber, es geht darum um alle, es geht, dass wir alle vernetzt sind. Er schreibt an eine Gemeinde und wir sehen gleich, welche Bilder er benutzt. Und aufgrund dieser Bilder kann man gar nicht isoliert, völlig abgekapselt, das eigene Ding machen. Also man kann schon, aber in der Regel ist das kein guter Weg. Paulus gebraucht dann drei Bilder und er spricht von Familie, von Schiff, er gebraucht das Bild der Familie, Schiff und eines Leibes, eines Körpers. Also diese drei Bilder gebraucht er dann im Text. Familie, so ein Schiff und so ein Bild eines Körpers. Und in Epheser 4, Vers 14 schreibt Paulus, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wenn Paulus sagt, wir sollen keine unmündigen Kinder sein, dann bringt er das Bild der Familie hier plötzlich ins Spiel. Kinder sind ja gehören ja in der Regel zu einer Familie, sind Teil einer Familie. Und für Paulus war dieses Bild der Familie sehr wichtig. Er sagt es im gleichen Brief in Epheser 2, Vers 19, dort steht, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Er spricht hier von einer Familie. Ihm ist Familie sehr wichtig. Und im Epheser 3, Vers 15 sagt er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Wenn Paulus also das Bild der Familie gebraucht, dann sollen die Gaben, die Gott schenkt, so ausgelebt werden, dass Gottes Familie aufgebaut wird. Alle Gaben, die Gott schenkt, muss dazu dienen, dass die Familie, Gottes Familie, wir als Familie, als CGA, dass wir aufgebaut werden. Das ist unser Auftrag. Das ist der Auftrag von Leitern. Aber, und das ist jetzt echt die Frage, wer hat denn überhaupt die Verantwortung, dass das passiert? Wer hat hier Verantwortung? Und Paulus erklärt es in Vers 16 und er sagt, ihm verdankt der Leib, hier bringt er das Bild des Leibes, sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Nun, wer hat hier Verantwortung, dass das alles geschieht? Ein Leiter? Also ich als Pastor? Oder die Ältestenschaft? Hat nur die Ältestenschaft Verantwortung, dass eine Gemeinde alles wächst, alles? Jeder Einzelne hat Verantwortung in dem, was Gott ihm gegeben hat, dafür zu sorgen, dass um dir herum Menschen im Glauben wachsen. Jeder Einzelne. Das heißt, die Kultur, ich komme mal zum Gottesdienst und ich gehe, ist nicht biblisch. Das heißt, die Kultur in einer Gemeinde, ich bin mal Gottesdienst okay und dann bin ich mal vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei, ist nicht biblisch. Biblisch ist, wie Paulus hier mit Worten, mit seinem Leben demonstriert, jeder Einzelne trägt Verantwortung, weil er Gaben geschenkt bekommen hat, dafür zu sorgen, dass um dein Umfeld herum Leben entsteht, Veränderung entsteht, Ermutigung entsteht, Freisetzung entsteht, Heilung entsteht, dass wenn du Menschen begegnest, dass Dinge in dir plötzlich, die Gaben, die in dir sind, auftauchen oder dass du sie aktivierst, dass du sie einsetzt und sagst, hey, du siehst so, keine Ahnung, entmutigt geradeaus, ja? Hey, komm, ich lade dich mal ein. Lass uns doch mal reden. Ich hoffe, der andere sagt, okay, lass uns mal reden und nicht, oh nein, nicht der schon wieder. So. Ja. Auch da, wir müssen lernen, auch als Gemeinde ehrlich zu sein und auch sensibel füreinander zu sein. Jeder Einzelne hat Verantwortung, weil jeder begabt ist. Hier steht's. Jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Niemand kommt und sagt, du musst jetzt plötzlich anfangen, hier eine Riesengruppe zu leiten und jetzt jede Woche machst du ein richtig fettes Programm. Nee, aber jeder in der Gemeinde hat Verantwortung, dass die Kultur des Reiches Gottes sich durchsetzt und dass Dinge auch Veränderung erfahren. Und ganz wichtig, lokal. Nicht übergemeindlich, hier mal, da mal, hier mal. Ich als Pastor leiste keine Rechenschaft Gemeinden in China, ja, die ja auch irgendwie zum Leib, ja, wenn da Leute an Jesus glauben, so, ich habe ja keine Verantwortung den Gemeinden gegenüber. Ich habe auch keine Verantwortung mehr meiner Gemeinde, wo ich herkomme, in Hannover, sondern hier, lokal, an diesem Ort, diese Gemeinde, du und ich, wir haben füreinander Verantwortung. Wir tragen einander, wir bauen einander auf, wir stützen einander, wir lieben einander und das Größte, wir dienen einander. Hier, nicht irgendwo. Und Leute tingeln hier und da überall, aber leben nicht Verantwortung, übernehmen keine Verantwortung. Und wie kein anderer Brief im Neuen Testament betont der Epheserbrief Einheit. Jetzt könnte man sich fragen, warum um alles in der Welt wird dieses Thema, wenn das alles so stimmt, warum wird das betont? Einheit. Nun ist es so, vielleicht hast du es schon mal gemerkt, du bist mit Leuten unterwegs und plötzlich lernst du sie so richtig kennen. So, ich habe das letzte Woche schon mal so anklingen lassen. Ich war ja in Afrika auf der Reise und du bist mit wildfremden Menschen zusammen, bist unterwegs und plötzlich kommen so charakterliche Dinge raus, wo du sagst, die wollte ich eigentlich gar nicht kennenlernen. Bei dem anderen, aber auch plötzlich hast du selber Dinge so, oh, okay, wie wird das jetzt hier? Ja, 15 Tage. Gott, das hat alles super geklappt. Alles super. Das war eine tolle Reise. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist mit Leuten Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr unterwegs und du merkst, boah, das sind da Dinge, damit komme ich irgendwie gar nicht klar. Können wir uns vorstellen, warum jetzt ein Stück weit, warum Paulus hier Einheit so betont? Weil Einheit der Schlüssel ist, um diese Dinge auch ein Stück weit zu überwinden. Wenn wir nach Einheit streben und wir sagen, okay, das sind Dinge, die schwierig sind. Nummer eins, diese Dinge müssen angegangen werden. In Beziehungen, in Kleingruppen, Hauskreisen, wo auch immer. Und wenn wir das nicht angehen, dann entsteht keine Einheit. Bei uns zum Beispiel, in unserer Wohnung, wo wir wohnen. Das Haus ist sehr hellhörig. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden rund um die Uhr Halligalli machen mit unseren Kindern. Ja? So über uns, unter uns, das, ich glaube, so nach ein paar Tagen würde es irgendwann klingeln und sagen, so ihr Lieben, das war nett, was ihr da fabriziert habt, aber jetzt ist irgendwann mal auch Schicht im Schacht, oder? Jetzt stell dir mal vor, wir würden bis in die tiefste Nacht hindurch, ja, aber es sind Kinder, ja, also hallo, ja, dürfen doch richtig Party machen, ja, und dürfen sich doch ausleben, austoben. Ich glaube, die Einheit in diesem Haus wäre wirklich dahin, ja, also der Haussegen buchstäblich würde irgendwann sowas von schief hängen. So, wir bemühen uns, dass wir sagen, okay, hier ist ein hellhöriges Haus, das hätten wir so nie gebaut, ja. Aber wir bemühen uns, dass wir mit unseren Nachbarn in Einheit leben. Das heißt, es gibt bestimmte Regeln. Ab einer gewissen Uhrzeit ist Ruhe. Nicht den ganzen Tag durch Halligalli, ja. Sondern zu gucken, jetzt ist unter uns ein neugeborenes Kind. Jetzt gibt's mitten in der Nacht manchmal Gebrüll. Kein Problem. Das ist ein Baby. Wenn er mit 10 Jahren immer noch so brüllt, dann haben wir ein Problem. Es gibt Situationen, da muss man durch. Es gibt Situationen, die sind für eine bestimmte Zeit abgegrenzt. Die Einheit. Dafür können wir was tun. Einheit wird nur dort erfahrbar, wo sich Menschen anfangen, einander in echtem Interesse zuzuwenden. Schon mal darüber nachgedacht. Einheit wird nur dort erfahrbar, wenn du anfängst, dich für den anderen mit einem echten Interesse zuzuwenden. Erst wenn wir anfangen, mein Gegenüber als Gabe zu sehen, wachsen wir zu einem Leib zusammen, der von Gottes Liebe geprägt ist. Und solange diese Dinge nicht vorhanden sind, solange kann man auch nicht von geisterfülltem Leben sprechen. Unser Jahresthema ist geisterfülltes Leben. Und das wirkt sich in unserem Umgang, in unseren Beziehungen aus. Es wirkt sich darauf aus, wie wir über andere denken, wie wir in Einheit leben. Und Geistesfülle macht sich da am deutlichsten sichtbar, wenn ich sogar in der Lage bin, meinen Feind zu lieben. Da macht es sich erst richtig krass deutlich. Und wie viel mehr sollten wir einander in Gemeinde, unter Freunden wertschätzen, füreinander da sein, einander aufbauen. Schaut mal, wenn Gott uns auffordert, sogar unsere Feinde zu lieben, wo stehen wir da in unserer Reife manchmal, die wir schon über uns, über Freunde, über Familienangehörige denken, die eigentlich nicht unsere Feinde sind. Hoffe ich. Und der fünffältige Dienst soll dabei helfen, dass Menschen in ihr Potenzial kommen. Dass du und ich, dass wir in das Potenzial kommen. Und hier möchte ich nochmal auf Psalm 139 verweisen. Gott hat alles in dich eingelegt. Aber es braucht Menschen, es braucht eine Struktur, es braucht Leute um dich herum, die das Mandat auch bekommen, in dein Leben reinzusprechen. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen, wer darf in dein Leben sprechen? Wer darf in einer guten Art und Weise zu dir kommen und sagen, hey, so wie du da, schau mal, da wird's schräg. Oder auch, das ist total klasse. Da möchte ich dich ermutigen, weiter dran zu bleiben. Ich habe zwei Personen, zwei Leute, neben meiner Family, neben Sarah und meine, wie gesagt, auch meine Familie darf in mein Leben sprechen, aber ich habe mir zwei Personen ausgesucht, extern, da muss ich mal hinfahren, denen ich Dinge erzähle und dann setze ich mich hin und dann höre ich, was die mir sagen. Und dann kann es auch mal vorkommen und sagen, so da, das und das hast du erzählt, aber schau mal, ich höre an der und der und der Stelle, da kommt diese Sache durch und irgendwie, ich will dich einfach nur sensibel machen, das kann sein, dass dir das Schwierigkeiten machen wird in deinem Leben. Oh, okay. Und was rätst du mir? Ja, schau mal, schau dir mal die Sache von der Situation, von diesem Blickwinkel an und sag mir, wie kann ich dich unterstützen? Und ja, klar, du kannst mich gerne unterstützen und okay, du kriegst die Hausaufgabe, ja, versuch mal bis zum nächsten Mal, wenn wir uns sehen, das und das und das mal einfach mal umzusetzen. Ich sag euch ganz ehrlich, manches, da habe ich keine Lust drauf. Ja, auch zu sitzen und dass dir jemand sagt, hör mal zu, du bist eigentlich ein ganz toller Kerl, aber schau mal, ne, da und da, wo hast du solche Menschen? Mal eine Frage, darf man überhaupt in dein Leben sprechen? Ich meine nicht mich. Wisst ihr, was mir auffällt? Die Gemeinden sind an manchen Stellen voll von Leuten, aber wenn es dazu kommt, in das Leben hineinzusprechen, sind die Leute weg. Warum? Hat uns Paulus nicht hier klar gezeigt, dass wir einander brauchen? Ja gut, es gibt auch den schwierigen Fall, wo Leute ohne dich zu fragen in dein Leben sprechen. Jetzt irgendwie zu sehr Macht ausüben. Von solchen Dingen rede ich gar nicht. Ich rede von gesunden Strukturen in Gemeinden, in Familien, wo es ganz natürlich ist, dass man sich Dinge sagt. Wo hast du Menschen, die in dein Leben reinsprechen dürfen? Rennt bitte jetzt nicht alle zu irgendwelchen, ja, zu den Leitern oder was weiß ich, kannst du auch machen. Aber das kannst du, jeder von uns kann das. Und natürlich, und das möchte ich betonen, in einer guten und liebevollen Art und Weise, in einer sensiblen Art und Weise. Erkennen wir den Wert des fünffältigen Dienst ein Stück weit? Nummer eins, Gott hat dich begabt. Er hat dich beschenkt mit Dingen. Und er hat auch deinen Nächsten. Der neben dir sitzt, der hinter dir sitzt, der vor dir sitzt. Gott hat denjenigen auch begabt. Und was auch wichtig ist, in diesem ganzen Netz, dass wir dadurch durch dieses Miteinander Demut lernen. Jemand hat mal was Schönes geschrieben. Wir können nicht alles sein oder alles tun, was wir gerne möchten. Gott hat selbst den begabtesten Menschen große Begrenzungen mitgegeben. Warum? Damit wir auf dem Boden bleiben. Damit wir Demut lernen. Der englische Begriff für Demut, Humility, lässt sich auf das lateinische Wort Humus zurückführen, das so viel wie Erde bedeutet. Wir lernen Demut miteinander. Wir brauchen einander. Niemand stellt sich über den anderen. In Epheser 4, 1 bis 2, und damit möchte ich schließen, heißt es, wandelt würdig der Berufung. Vielleicht könnt ihr einfach, oder ihr, wollt ihr was, könnt ihr nach vorne kommen, das Lobpreisteam. In Epheser 4, 1 bis 2 heißt es, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Und das ist der Boden, auf dem auch ein fünffältiger, der fünffältige Dienst, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, die Unterschiedlichkeit, das ist der Nährboden, das ist der Boden, auf dem das wächst und wachsen soll. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Vielleicht könnt ihr einfach mal was spielen. Ich möchte uns auffordern, einfach mal die Augen zu schließen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du durch dein Wort auch wirklich uns Dinge aufzeigst, dass du uns Dinge lehrst, dass du es gut mit uns meinst. Und wir haben heute gesehen, dass du uns wunderbar gemacht hast und dass wir Menschen brauchen, die in unser Leben, die uns unterstützen, die uns helfen, die uns ermutigen, die uns Dinge zusprechen. Und vielleicht gibt es hier Leute, die tiefe Verletzungen, Enttäuschungen auch erlebt haben. Das waren Menschen in deinem Leben, die haben das gemacht, aber dann kamst du an einen Punkt, wo viel Verletzung reinkam, wo viel Enttäuschung reinkam in dein Leben. Vielleicht musst du Dinge jetzt einfach mal loslassen. Und vielleicht gab es auch Menschen in deinem Leben, vielleicht war es ein Vater, vielleicht war es eine Mutter, vielleicht waren es die Großeltern oder ein Onkel oder wer auch immer, die so viel Destruktives in dein Leben reingebracht hat, wo du einfach Schwierigkeiten hast, da einfach wieder neu dich zu öffnen, wo du einfach eine innere Entscheidung, vielleicht auch wie so einen Schwur getroffen hast, ich brauche niemanden. Ich krieg mein Leben selber auf die Reihe. Vielleicht hast du solche Dinge gedacht oder gesagt. Da möchte ich dich ermutigen, diesen Schwur, innerlichen Schwur, Gott abzugeben und ihn zu bitten, dass er dich heilt. Dass er dir begegnet und dass er dir zeigt, dass du ihm den Raum schenkst, ihn an dein Herz zu lassen. Vater, wir bitten dich, vielleicht gibt es hier jemanden, der hier an der Stelle sich lossagen muss von Dingen, vielleicht auch von Menschen innerlich lossagen, die ihm nicht gut getan haben. Denn nicht alles ist gut, was Menschen meinen, tun zu wollen. Auch in unser Leben hineinzusprechen, nicht alles ist gut. Und vielleicht gibt's hier Dinge. So bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen, dass du jetzt hilfst, wirklich loszulassen. Vielleicht siehst du jetzt eine Person vor Augen. Da möchte ich dich ermutigen, diese Person innerlich beim Namen zu nennen und sagen, Vater, ich übergebe dir diese Person. Jesus, ich übergebe dir die Person X und Y und ich lasse es jetzt los. Ich sag mich los von den Dingen, die gesagt wurden. Ich sag mich los von den Dingen, die getan wurden. Jesus. Danke, Jesus. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe das alles schon jetzt gehört, ist alles nett, aber ich habe gar keine Ahnung, welche Gaben ich habe. Ich habe keine Ahnung, was Gott in mich hineingelegt hat. Da möchte ich dich jetzt bitten, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du jetzt berührst und dass du jetzt wirklich beschenkst und dass du entweder mit Gaben kommst jetzt, einfach das Herz erfüllst oder einfach aufzeigst, wie du die Person siehst, Herr. Und ich setze das frei, was im Psalm 139 steht, dass Gott dich wunderbar gemacht hat und dass du das annehmen kannst, dass du das leben kannst, dass du das auch fühlen kannst, dass du spüren kannst, dass Gott dich liebt, dass Gott an deiner Seite ist, dass Gott stolz auf dich ist, dass Gott dich segnen möchte mit allem himmlischen Segen und dass Gott dich freisetzen möchte von allen Bindungen, vor allem Negativen, von allem Erwartungslosen, von allem Destruktiven. Gott möchte dich freisetzen. Jesus, wir bitten dich in deinem Namen, komm mit deiner ganzen Fülle, mit deiner ganzen Kraft und zeig uns immer wieder auf, wer du bist und wer wir sind in deinen Augen. Denn das macht uns, befähigt uns auch, in dem anderen das Gleiche zu sehen. Danke, Jesus, in deinem Namen. Amen.